SRF 2 Kultur.
Gratiskultur beschäftigt uns hier auf SRF 2 Kultur in dieser Woche, denn gerade auch Gratiskultur hat ihren Wert. Dazu stellen wir einige Beispiele aus der Schweiz vor, gut helvetisch föderal verteilt und deswegen von Kanton zu Kanton verschieden. Und davor wagen wir einen Blick zu unseren Nachbarn. Im Westen und im Norden. Wie sieht's dort aus mit Gratiskultur? Maja Brändli hat sich schlau gemacht. In Paris und in Berlin.
Was machen Kids aus den Banlieues ausgerechnet in der Pariser Oper? Sie lernen. 10 Monate lang bewegen sie sich im Zuschauerraum und hinter den Kulissen, setzen sich auseinander mit Musik, mit Bühnenbild, mit Kostümnäherei, mit Regie und Gesang. Es gehe darum, Neues zu lernen, Vorurteile abzubauen und nebenbei eine Prise humanistischer Bildung mitzubekommen, meint Evelyn Paris von der Pariser Oper. Denn normalerweise haben Kids aus den Banlieues kaum Zugang zu dieser Welt.
Le but n'est pas de former des futurs musiciens ou des futurs danseurs, mais de leur faire découvrir une structure culturelle dans son intégralité. Enfin, qu'est-ce qui se passe quand on produit un spectacle, comment on le construit, tous les services qui participent au fonctionnement de l'opéra.
Ziel sei nicht, Musiker und Künstler aus ihnen zu machen, sondern das Funktionieren dieser als elitär geltenden Kulturstätte zu verstehen und sie so zu einem Teil ihrer Welt zu machen. Seit 22 Jahren ein Riesenerfolg. Spätestens seit François Mitterrand und seinem Kulturminister Jack Lang gilt in Frankreich von Staates wegen, die Menschen von der Peripherie wieder reinzuholen in die Mitte. Deswegen öffnen auch die großen Museen wie der Louvre oder das Nationalmuseum seit 2001 jeweils am ersten Sonntag des Monats ihre Tore. Eintritt gratis. Was nicht nur die Touristen, sondern vor allem auch die Pariser entzückt und sie in Scharen in die Museen lockt. Szenenwechsel nach Berlin. Hier hat die Stadt, der Senat, 2009 den Berlin-Pass herausgegeben. Alleinerziehende Eltern, Hartz-IV-Bezüger, Asylbewerber, handicapierte, große Familien, ihnen allen fehlt das Geld oder der Zugang zur Kultur. Der Berlin-Pass, eine Plastikkarte, die aussieht wie eine Scheckkarte, schafft Zugang in Sportvereine und Bibliotheken, an Mittagstische für Kinder und Jugendliche, aber auch in subventionierte Kulturinstitutionen wie beispielsweise die Philharmonie oder die Schaubühne. Dort allerdings, in den subventionierten Betrieben, ist der Eintritt nicht gratis, sondern kostet 3 Euro mit Berlin-Pass, sofern die Plätze nicht anderweitig verkauft werden. Das Kulturangebot in Berlin ist enorm und ebenso enorm groß ist die Zahl der Menschen, die kein Geld haben dafür. Hier versucht die Kulturloge, ein privater Verein, zu vermitteln, erzählt Mitinitiantin Angela Mayenburg.
Menschen, die nicht an der Kultur der jeweiligen Gesellschaft teilnehmen, aus unterschiedlichsten Gründen, das betone ich immer sehr, sind nicht ganz in der Gesellschaft integriert.
Die Theater stellen der Kulturloge nicht verkaufte Theaterplätze gratis zur Verfügung. Diese lädt dann ganz gezielt bedürftige Menschen ein. Bedürftig heißt, sie müssen mit weniger als 900 Euro pro Monat leben. Die Idee der Kulturloge boomt seit ihrer Erfindung vor 2 Jahren und hat sich inzwischen in zahlreichen anderen deutschen Städten etabliert. Vom Wert der Gratiskultur in Deutschland und Frankreich sind in den letzten Jahren zunehmend private Initiativen entstanden und auch die Kommunen und staatlichen Stellen sind aktiv geworden, um Kultur zugänglich zu halten und die integrative Kraft dieser Kultur zu nutzen.
Integration. Wenn von den Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz die Rede ist, fällt dieses Wort sehr rasch. Ausländerinnen und Ausländer müssten sich integrieren. Nun hat sich eine nationale wissenschaftliche Tagung des christlichen Friedensdienstes am vergangenen Freitag sehr kritisch mit diesem Schlüsselbegriff der Ausländerpolitik in unserem Land auseinandergesetzt. Christoph Keller, Sie waren bei dieser Tagung dabei. Welche Voten wurden da abgegeben?
Ja, sehr verschiedene Voten, aber vielleicht kann man es ganz generell sagen. Die eingeladenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sehr genau hingeschaut, was denn eigentlich mit Integration gemeint war und heute gemeint ist, vor allem auch aus feministischer Perspektive, denn der CFD ist eine feministische Organisation. festgestellt wurde, dass hier mit dem Integrationsbegriff ein grundlegender Wandel stattgefunden hat, dass das, was einmal mit Integration gemeint war, heute so nicht mehr gilt.
Und wie muss man das verstehen?
Ja, die Ethnologin Joanna Menet von der Universität Neuenburg hat das sehr schön anhand der Geschichte dieses Integrationsbegriffs aufgezeigt und hat dargelegt, dass das Konzept der Integration in den 90er Jahren noch etwas ganz anderes meinte als heute. Nämlich Integration hieß so viel wie eine gegenseitige Annäherung der Lebenswelten der Ausländerinnen und Ausländer und derjenigen der einheimischen Bevölkerung, dass man also aufeinander zugehen soll, dass man versuchen soll, sich zu verstehen.
An sich ein gutes Konzept. Warum wurde es umgestoßen?
Ja, es ist richtig, an sich ein gutes Konzept. Es wurde aber nicht eigentlich umgestoßen, sondern es hat sich gewandelt im Laufe der Zeit. Vor allem durch dieses Konzept, durch diese Idee des Förderns und Forderns, das in vielen Kantonen ja namentlich in Basel-Stadt angewendet wird. Es beinhaltet die Idee, dass man Ausländerinnen und Ausländern fördern soll, dass man von ihnen aber auch etwas fordern kann, vor allem, und darum geht es jetzt in diesem Punkt, vor allem die Anpassung an die hiesigen Sitten und Gebräuche.
Was ist daran falsch? Fördern und fordern klingt eigentlich ja gut.
Ja, klingt eigentlich gut, aber der Kulturwissenschaftler an der Universität Bremen, Kien-Gi Ha, der hat am Beispiel der Sprachkurse in Deutschland aufgezeigt, dass eben dieses Konzept des Förderns und Forderns sehr rasch in eine Form der Disziplinierung kippen kann. Sprachkurse, das hat er gezeigt, dienen nur allzu oft als Maßnahme, um eben festzustellen, wie weit sich jemand bereits integriert hat. Lernerfolg, also das Fördern, steht nicht so sehr im Vordergrund, vielmehr geht es eben darum zu fordern, eben mit diesen Kursen Druck auszuüben. Wer versagt, hat sich eben zu wenig integriert.
Das gilt auch für die Schweiz. Ist auch die Schweiz, wie die Veranstalter das nennen, eine Integrationsmaschine?
Das ist natürlich ein etwas polemischer Begriff, aber dieses Bild der Integrationsmaschine war an dieser Tagung tatsächlich vorherrschend. Integrationsmaschine, darunter verstanden die anwesenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor allem all die vielen Maßnahmen, eben nicht nur Sprachkurse, die dazu da sind, um Ausländerinnen und Ausländer bei uns zu eigenen zu machen, wie das hieß, sie, wie das eben auch Joanna Menet in ihrem Referat aufzeigte, an die hiesige Gegebenheit vollends anzupassen. Und Maßnahmen, die, das darf man nicht vergessen, nur für Einreisende von außerhalb der EU gedacht sind, ein Brite oder eine Britin beispielsweise, die bei uns bei einer großen Firma arbeiten, nur Englisch sprechen und mit der Schweiz eigentlich nichts zu tun haben wollen, sie werden in Ruhe gelassen.
Wenn nicht Integration, Christoph Keller, was dann? Welche Alternativen wurden diskutiert an dieser Tagung?
Nun, es ist klar, dass in der wissenschaftlichen Diskussion andere Konzepte diskutiert werden als in der Politik. Konzepte, die, so meinen ihre Verfechterinnen, der heutigen Realität eben mehr entsprechen. Sie gehen alle im Grunde genommen in eine Richtung, wenn man das jetzt mal so generalisieren will. Man muss die Migrantinnen und Migranten anerkennen. Und es geht um Anerkennung in ihrer Verschiedenheit, in ihrer Diversität, in ihrer Eigenheit. Und man sollte davon ausgehen, dass es eigentlich genügt, wenn sie sich an die Rechtsordnung anpassen, als gute Bürgerinnen und Bürger. Mehr braucht es eigentlich nicht.
Sie sind drastisch und temporeich, die Inszenierungen von Sebastian Nübling. Am Jungen Theater Basel sind sie Kult. Nach Punkrock und Reiher präsentiert Sebastian Nübling dort nun bereits zum dritten Mal ein Stück des britischen Autors Simon Stephens. Morning hatte am Wochenende Premiere am Jungen Theater Basel. Für uns dabei war Karlinda.
Dieser Theaterabend ist hart, er ist laut und er tut weh. Die Geschichte ist einfach. Da ist Stefanie, 17 Jahre alt, struppige Mähne, ruheloser Blick. In einem langweiligen Kaff langweilt sich die Jugendliche schier zu Tode. Zu Hause liegt ihre Mutter im Sterben, der kleine Bruder nervt. Am schlimmsten aber ist, in Kürze wird ihre beste Freundin sie verlassen und ins Internat gehen. Grund genug also, die Nerven zu verlieren.
In 6 Tagen, ja?
Ja, in 6 Tagen und dann bin ich weg von dir.
Tatsächlich fällt der jungen Frau, der wir 90 fulminante Minuten lang dabei zuschauen, wie sie den Boden unter den Füßen verliert, nichts mehr ein. Stefanie kriegt das Grinsen nicht aus dem Gesicht, doch sie taumelt, sie provoziert, sie tobt, sie bettelt und fleht und irgendwann erschlägt sie ihren Freund. Aus Spaß, aus Rache oder aus Not? Man könnte sagen, dass die Langeweile Stefanie in den Exzess treibt. Man könnte sagen, dass bis zur Katastrophe alles folgenlos geblieben ist in dieser Geschichte. Aber das wäre nur die halbe Wahrheit. Morning von Simon Stevens erzählt vom Abdriften einer jungen Frau, ihrer Suche nach etwas, Freundschaft vielleicht, das alle Lücken füllt und jede Sehnsucht stillt. Dahinter spannt der Autor, subtil und ohne zu psychologisieren, den Plan einer Gesellschaft auf, die im Grunde keine Perspektiven mehr hat. Dicke Konten, teure Geräte, abwesende Väter und kranke Mütter. Es ist ein leergeräumtes Paradies, in dem vor Eiseskälte alles zufriert. Und so schneit und schneit es auf der schwarzen Bühne ohne Unterlass. Mal sind es betörende Visuals aus weißen Buchstaben, mal weißes Mehl, das aus Bierdosen stiebt. Let me show you how the world begins. Let me show you how the world begins. Let me show you how the world begins. In diesem trostlos schwarz-weißen Kosmos lässt Sebastian Nübling die sechs jugendlichen Spielerinnen und Spieler auflaufen. Zu Hochform, zur totalen Verausgabung, zu bedrückender Intensität. Wie Derwische stampfen, kämpfen, spielen sie sich durch den tragischen Plot. Das ist, was berührt und verstört. Dieser Gegensatz, dass es auf der Bühne kein gutes Ende nimmt und dass dieses Spiel zugleich so schmerzhaft vital, so gnadenlos lebendig ist.
Morning von Simon Stevens ist am Jungen Theater Basel zu sehen. Das nächste Mal übermorgen, also am Mittwochabend. Wenn ein Stück ganz tiefe Töne braucht, ist schon mal auch das Kontrafagott dabei. Das grundiert den Klang und färbt ihn dunkel. Muss es ganz allein spielen, das Kontrafagott, kann das oft unfreiwillig komisch werden. Da knarzt es oder dröhnt plötzlich, wo es ganz leise sein sollte. Damit ist jetzt aber Schluss, denn es gibt das Kontraforte, ein neues Kontrafagott. Und es gibt auch noch ein anderes Blasinstrument, das Lupophon. Das ist eine Bass-Oboe. Was es auf sich hat mit diesen Instrumenten, davon erzählt nun Florian Hauser.
Lupophon, die Bassoboe. Hat nicht mehr so viel von einer lieblichen Oboe, das Lupophon. Sein Bruder, das Kontraforte, kann's noch tiefer. Da kann man der Luftsäule beim Vibrieren zuhören. Tönt wie ein Helikopter, ist aber ein aufgewickeltes, viele Meter langes Blasinstrument im Wert eines Mittelklassewagens. Die Stradivari unter den Kontrafagotten, schwarz glänzend, schaut unheimlich aus. Der Fagottist Lukas Rössner hatte sich sofort verliebt, als er das Kontraforte ausprobierte und wollte ganz und gar nicht mehr zum herkömmlichen Kontrafagott zurück.
Es ist nicht mehr dieses Kontrafagott, wo alles so durch die Nase so ein bisschen und irgendwie sowas ist, sondern das klingt ja gar nicht mehr so schräg und nicht mehr so vorsichtig, sondern so ist einfach eine Präsenz da.
Leiseste Töne, ganz laute Töne, direkte Ansprache. Alles kein Problem mehr. Zum ersten Mal kann man jetzt den Ton halten und modellieren. Dank so vieler baulicher Veränderungen, dass das Kontraforte eigentlich keine Weiterentwicklung ist, sondern ein ganz neues Instrument. Wie auch die Bassoboe, dieses Lupophon. Das übrigens so heißt, weil es, wie auch das Kontraforte, ein Klangtüftler namens Guntram Wolf erfunden hat. Wolf, lateinisch, gleich Lupus. Jetzt fragt sich, was bringt's? Wozu braucht man Kontraforte und Lupophon? Als Klangfarbe, die endlich zuverlässig funktioniert. Oder um manche Kompositionen jetzt endlich auch spielen zu können. Stellen, die so tief sind, dass die Oboisten sie immer eine Oktave höher spielen mussten, weil sie einfach nicht runterkamen. Außerdem ist beim Lupophon der Klangcharakter sehr wandelbar, androgyn, irgendwie unentschieden, wie Oboist Martin Blickensdorfer sagt.
Ja, also die Sache ist die, dass die Bohrung nicht so eng ist wie bei der Oboe. Der Konuswinkel liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen Saxophon und der Oboe. Man hat die Möglichkeit, super leise zu spielen, so ein bisschen eine Art Pressklänge. Und das klingt dann eher wie eine Klarinette. Und wenn man ins Forte Fortissimo forciert, geht es in die Richtung vom Saxophon. Das mischt sich sehr gut mit dem Holzbläsersatz. Ich habe gute Rückmeldungen gekriegt, auch von hinten, also von den Fagottisten und von rechts von den Oboisten auch.
Lukas Rössner und Martin Blickensdorfer sind schwer begeistert. Und nicht nur sie. Auf die neuen Klangmöglichkeiten von Lupophon und Kontraforte stürzen sich mehr und mehr auch Komponistinnen und Komponisten. Und all die Ensembles für neue Musik.
Sämtliche Ensemble für neue Musik, die ich kenne, die haben diese Instrumente jetzt.
Es gibt eine unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Spieltechniken wie multiphonische Klänge oder Glissando-Möglichkeiten sind auch gut umzusetzen. Farbklänge, Farbgriffe, was man will, Flageolets.
Heute, vor 200 Jahren, wurde er veröffentlicht. Jane Austens Gesellschaftsroman Pride and Prejudice, rund um die fünf Töchter Bennet, ist heute eines der beliebtesten Werke der Weltliteratur. Aber wie wurde der Roman damals wahrgenommen, bei seiner Erscheinung? Literaturredaktorin Britta Spichiger.
Pride and Prejudice wurde am Donnerstagmorgen, 28. Januar 1813, angepriesen in der Londoner Zeitung The Morning Chronicle in der Rubrik Books Published Today. Die englische Schriftstellerin Jane Austen erzählt darin die Geschichte der Familie Bennet und wie die fünf Töchter sich bemühen, ihre Stellung in der Gesellschaft zu finden. Jane Austen hat mit diesem Roman ein heiteres, aber auch scharf analysiertes Gesellschaftsbild geschaffen. Sie zeigt, wie Hierarchien im Umbruch waren, wie sich Werte veränderten, aber auch wie einzelne Figuren allmählich zur Selbsterkenntnis fanden, verpackt in witzige Dialoge in einer sehr präzisen Sprache. Das ist heute Konsens in der Literaturgeschichte und auch die zeitgenössischen Rezensenten besprachen das Buch wohlwollend. Erhalten aber sind nur wenige ihrer Kritiken. Da ist zum Beispiel die. Im Magazin British Fiction schreibt der unbekannte Rezensent, Jane Austen sei eine redliche, vernünftige Autorin und lobt die Tatsache, dass sie über viele verschiedene Charaktere schreibt und jede einzelne interessant beschrieben werde. Besonders die Hauptfigur Elizabeth Bennet sei den Heldinnen anderer Romane überlegen. Sie habe genau die richtige Portion Unabhängigkeit, die gesellschaftlich noch akzeptabel sei. Im Großen Ganzen, schreibt der Rezensent weiter, sei es eine very agreeable novel, ein sehr gefälliger Roman. Er zeige, dass die Autorin gut Balance halte zwischen dem Porträt von geldgierigen und eher zurückhaltenden Frauen, was ein gutes Lehrstück auch für die Leserschaft sei. Wohlwollend, aber gönnerhaft. So lässt sich diese Rezension zusammenfassen. In anderen anonymen Artikeln findet man einen ähnlichen Tenor. Vor allem die unterschiedlichen Charaktere und die Darstellung des häuslichen Lebens finden da Anklang. Das breite Publikum hingegen schien mehr als wohlwollend zu sein. Das zeigt auch die Tatsache, dass die erste Auflage von Stolz und Vorurteil schnell ausverkauft war und bereits im ersten Jahr eine zweite nachgedruckt wurde. Und Jane Austen selbst schreibt in einem Brief, als sie das allererste Exemplar vom Verlag in London in den Händen hielt, «I have got my own darling child from London». Auch wenn sie zum Teil ironisch gemeint sein mag, zeigt diese Äußerung doch, wie wichtig ihr Stolz und Vorurteil war. In einem Brief an ihre Schwester Cassandra kann man Folgendes lesen. Ich muss gestehen, dass es für mich im gedruckten Wort bis jetzt keine reizendere Figur als Elizabeth Bennet gibt. Vielleicht lag ihr das Buch am Herzen, weil es eine schwierige Vorgeschichte hat. Sie hatte es unter dem Titel First Impressions, erste Eindrücke, bereits 1796 zu schreiben begonnen. Ihr Vater hatte es ein Jahr später an einen Verleger geschickt, der das Manuskript allerdings zurückwies. Aber das mag für Austen tröstlich gewesen sein. Ihre Freunde, Verwandten und Bekannten waren begeistert von ihrem Manuskript. Sie veränderte und verbesserte es laufend und eben 1813 wurde es dann veröffentlicht. Allerdings brachte es Jane Austen damals noch keinen Ruhm ein. Es wurde anonym publiziert. Musik.
Jedes vierte Mädchen und jeder neunte Junge wird Opfer sexueller Ausbeutung. Es ist mehr als verständlich, dass Eltern alles tun wollen, um ihr Kind zu schützen. Prävention von Anfang an. Was heißt das? Das zeigt ein neuer Elternratgeber von Elisabeth Rafflaub. So schützen Sie Ihr Kind vor sexuellem Missbrauch, heißt es. Und Cornelia Kasis hat es gelesen.
So schützen Sie Kinder vor sexuellem Missbrauch. Der Titel des Ratgebers von Elisabeth Rafflaub verspricht sicher zu viel. Denn den sicheren Schutz gibt es nicht. Es gibt sie nicht, die Garantie auf Unversehrtheit. Denn die Täterstrategien sind mehr als raffiniert. Und doch, Väter und Mütter können viel tun, um ihre Kinder stark, schlau und mutig zu machen und ihnen so ziemlich gute Schutzfaktoren mit auf den Weg geben, und zwar von allem Anfang an. Der Buchumschlag zeigt ein Mädchen mit einem selbstgemalten Superman-Schild auf dem Bauch für Mut, einer aufgemalten Brille für den Durchblick, aufgemalte Bizeps für Kraft und einen blau gemalten Schatten am Rücken. Rückendeckung sozusagen. Damit ist schon viel gesagt, was an moderner Prävention zentral ist. Ermutigung statt Einschüchterung, präzise Informationen statt Panikmache, Sprachlichkeit statt Verschwiegenheit. Das alles kommt in Elisabeth Rafflaubs Ratgeber ganz alltagsnah und klar verständlich zur Sprache. Elisabeth Rafflaub ist Psychologin und Erziehungsberaterin. Sie arbeitet für die Aufklärungsreihe Herzfunk des Westdeutschen Rundfunks und gehört zum Beratungsteam der Kindernachrichtensendung Logo im ZDF. Ganz besonders gefallen haben mir an diesem Elternratgeber drei Dinge. Erstens, dass das Thema auch politisch verankert ist. Rafflaub informiert über die Kinderrechte und zeigt die Rolle des Kinderschutzes auf. Zweitens, ein ganzes Kapitel zeigt auf, wie Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt im Netz geschützt werden können. Drittens betont dieser Ratgeber, wie wichtig es ist, den Kindern erfahrbar zu machen, dass Nähe, Liebe, Zärtlichkeit sehr viel mit Lust und Freude, mit Behaglichkeit und Geborgenheit zu tun haben, bevor vor all dem gewarnt wird. Also keine neue Prüderie vor lauter Prävention. Und dann habe ich noch ein neues Lieblingswort seit dieser Lektüre. Das Wort heißt Seelenfett. Seelenfett ist viel. Elterliche Rückendeckung und Förderung, Interesse und Zuwendung, Fehlererlaubnis und Schwächetoleranz. Seelenfette Kinder sind stärker. Sie haben gelernt, sich selbst zu trauen, sich selbst zu sein. Seelenfett, andere sagen auch unbedingte elterliche Liebe, ist der Schutzfaktor gegen das Gift der falschen Liebe, der sexuellen Gewalt.
Seelenfett tatsächlich klingt auch für Erwachsene gut. Die Angaben zum Buch Elisabeth Rafflaub, So schützen Sie Ihr Kind vor sexuellem Missbrauch, Prävention von Anfang an, erschienen im Patmos Verlag. Der Mann mit den Kulturnews ist Andreas Kloy.
Am Samstag ist der bedeutende Schweizer Komponist Hans-Ulrich Lehmann im Alter von 75 Jahren gestorben. Der aus Biel stammende Musiker wurde zunächst von Pierre Boulez und Karl-Heinz Stockhausen geprägt und entwickelte im Laufe der 70er Jahre auf undogmatische Weise seine eigene, sehr fein gesponnene Tonsprache. Er spürte dabei immer wieder den Klangnuancen im Pianissimo nach und schuf damit in meist eher kurzen Formen einen Reichtum an Ausdrucksnuancen. Hans-Ulrich Lehmann übernahm auch öffentliche Aufgaben, so wirkte er über zwei Jahrzehnte als Direktor von Konservatorium und Musikhochschule Zürich sowie als Präsident der Urheberrechtsgesellschaft Suisa. Ein Ausschnitt aus Battement des Schweizer Komponisten Hans-Ulrich Lehmann, der am Samstag 75-jährig verstorben ist. Im Rahmen der Solothurner Filmtage wurde am Samstagabend der Nachwuchspreis von Swiss Image verliehen. Er geht an den 1985 geborenen Zürcher Filmemacher Mauro Müller für seinen Kurzfilm «Un mundo para Raúl», ein sozial motiviertes Machtspiel, das in Missbrauch ausartet, unter Jugendlichen. Der Upcoming-Förderpreis ist mit 15.000 Franken dotiert. Das Festival del Film Locarno lanciert im Rahmen einer neuen Primavera Locarnese einen Ableger im Frühling. L'Immagine e la Parola findet Ende März zum ersten Mal in Locarno statt. Das Festival will so über die Hauptveranstaltung im August hinaus wirken. L'Immagine e la Parola besteht aus drei Teilen. Die Vormittage sind für Schulen reserviert, es gibt Ateliers für Filmstudenten und an die Öffentlichkeit schließlich richtet sich ein dritter Teil mit Filmvorführungen und Gesprächsrunden.
Die Fasnacht hierzulande ist eher eine derbe Angelegenheit. Um einiges edler scheint zumindest der Carnevale di Venezia. Und der läuft seit diesem Wochenende wieder. Nadja Fischer.
Wie alle Karnevalsfeste in Italien geht der Karneval von Venedig auf die römischen Saturnalien zurück, auf große Maskenfeste, die zum Jahresende stattfanden. Während den Saturnalien floss viel Wein und es gab keine Standesunterschiede. Sogar Sklaven wurden an diesen Tagen wie normale Bürger behandelt. Und da und dort kam es aus Jux gar zum Rollentausch, sodass die Herren für einmal ihre Sklaven bedienten. Der Karneval von Venedig ist mit seinen Masken, fantasievollen Kostümen und Feuerwerken der berühmteste Karneval Italiens. Er ist so alt wie die Stadt selbst und begann, wie die antiken Saturnalien, bereits am 26. Dezember. Seit dem Spätmittelalter nahm der Karneval in Venedig immer prunkvollere Formen an. Rauschende Kostümfeste, Feuerwerke, Theateraufführungen und Tierkämpfe prägten die Karnevalstage. Seinen Höhepunkt erlebte der Karneval von Venedig im 18. Jahrhundert, zu Lebzeiten Casanovas. Die Venezianer fanden derart Gefallen an ihrem Karneval, dass sie dessen Beginn immer weiter vorzogen. Die Maskeraden begannen damals bereits im Oktober und wurden nur für Weihnachten kurz unterbrochen. Man läuft schon in der Maske, schrieb denn auch Goethe am 4. Oktober 1786 in sein Tagebuch. Im 19. Jahrhundert, in der Zeit der österreichischen Besatzung, geriet der Karneval in Vergessenheit. Erst 1980 wurde der Karneval wieder von Künstlern zum Leben erweckt. Zur Wiederbelebung wesentlich beigetragen hat der Film Fellinis Casanova aus dem Jahr 1976, der zu Beginn im Karnevalstrubel von Venedig spielt. Heute ist der Carnevale aus Venedig nicht mehr wegzudenken und ein Segen für Hotels und Ristoranti. Denn der Karneval lockt auch in den nasskalten Wintermonaten Besucherinnen und Besucher in die Lagunenstadt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.